Herren gedeckt. Fußballkultur. Mit Musik. Ja, einen schönen guten Abend. Hier ist das Herrengedeck Fußballkultur mit Musik auf Radio Free FM 102,6 am Sonntagabend. Herzlich willkommen heißt euch Andreas Kullig. Mein heutiger Live-Gast ist Ursula Neidlinger. Sie spielt für den TSV Schwaben Augsburg in der Regionalliga. Das ist die dritthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Mittelfeldspielerin ist Jahrgang 1986 und begann das Fußballspielen beim FC Hüttesheim. Zwei Saisons spielte sie auch in der zweiten Bundesliga. In den nächsten 60 Minuten werde ich mit ihr über ihre Karriere und ihren Alltag als Spielerin in der dritten Liga sprechen. Außerdem möchte ich etwas über die Unterschiede zum Fußball der Männer, den Status des Frauenfußballs in Deutschland überhaupt und die Auswirkungen und die Nachhaltigkeit der Frauen-WM 2011 auf den Fußball an sich und die gesellschaftliche Akzeptanz des Frauenfußballs in Deutschland wissen. Hört sich viel an? Da reden wir drüber. Los geht's. Einen schönen guten Abend nach Augsburg und willkommen im Herrengedeck, Ursula Neidlinger.
Hallo.
Ja, Ursula, ich frag mal gleich, wie geht's dir denn? Denn ihr hattet heute ja ein Spiel.
Ja, mir geht's sehr gut, weil wir haben heute 5:0 gewonnen gegen unseren Erzrivalen aus Memmingen und da ist natürlich die Laune ziemlich gut.
Das heißt, ihr hattet ein Derby?
Wir hatten ein Derby, ja. Das ist ja in der Regionalliga jetzt nicht so oft, dass man gegen Mannschaften spielt, die recht nah beieinander sind. Und deswegen, ja, war es halt ein Derby und wir konnten es klar für uns entscheiden.
Ja, wie ist denn das bei dir eigentlich? Ich meine, du kickst jetzt schon ein paar Jahre und auf deine aktuelle Situation kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber wann hast du mit dem Fußballspielen angefangen?
Ich war 7 Jahre, als ich mit dem Fußball begonnen habe.
Und wie bist du jetzt dazu gekommen? Das ist ja jetzt nicht unbedingt typisch für ein Mädchen, oder?
Ja, also ich komme aus einem kleinen Dorf und da gab es eigentlich nur eine Tennis- und eine Fußballmannschaft und all meine Freunde waren eigentlich eine Fußballmannschaft, ja, und dann war es mir einfach langweilig, wenn die im Training waren, dann habe ich gedacht, ja, gehe ich mal mit und ich bin dabei geblieben, weil es mir einfach von Anfang an Spaß gemacht hat.
Damals war das ja noch eher die Ausnahme, oder? Also warst du das einzige Mädchen oder waren da noch mehrere?
Ich war größtenteils das einzige Mädchen, ja.
Und für welche Vereine warst du dann bisher am Ball?
Also eben, ich habe beim FC Hüttesheim angefangen, dann musste ich zu den Mädels wechseln in der D-Jugend, war dann beim SV Jungingen, beim VfL Wunderking noch und jetzt beim TSV Schwaben Augsburg.
Ja, und jetzt hast du ja gesagt, du warst im Regelfall das einzige Mädchen, das würde dir heute vielleicht gar nicht mehr passieren, nehme ich mal an. Und jetzt hast du ja nur mit Jungs zusammengespielt am Anfang. Wie war das denn für dich?
Also für mich war es wirklich super. Ich habe es genossen, auch so diesen Stellenwert als einziges Mädel zu sein. Und es hat mir immer Spaß gemacht, weil ich, wie gesagt, meine Freunde waren größtenteils einfach Jungs und ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können.
Hat es auch irgendwelche Nachteile?
Nachteile? Nee, überhaupt nicht. Also.
Ja, und jetzt frage ich mich natürlich, hat es dich irgendwie sportlich geprägt? Also ja, kann man sich da was abgucken bei den Jungs? Man sagt auch oft, die werden vor allem im physischen Bereich überlegen. Härtet es mehr ab oder könnte man das irgendwie formulieren?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also für mich war es auch ein kleines Drama, als ich dann eben nach der D-Jugend zu den Mädels wechseln musste, weil einfach die Spielanlagen ganz anders sind. Also Jungs sind einfach vom Körperlichen her viel schneller, technisch auch versierter und dann dieser Sprung in die Mädelsmannschaft, das war für mich sportlich gesehen ein kleines Drama. Da musste ich mich dann wirklich erst an die doch langsamere Spielweise gewöhnen. Und mir hat es auf jeden Fall fußballerisch große Vorteile gebracht, weil man lernt sich einfach ganz anders durchzusetzen. Eben weil die Jungs körperlich natürlich uns Frauen überlegen sind. Und das hilft einem dann auch einfach, um in Zweikämpfen besser zu sein und seinen eigenen Körper besser reinzustellen, was ja auch sehr wichtig ist. Und natürlich auch die Technik von Jungs, vor allem am Anfang, ist schon auch besser. Und da kann man sich dann vieles abschauen. Und wenn man ständig mit denen zusammenspielt, verbessert man sich natürlich dann auch selber.
Bist du denn in deiner Entwicklung dann irgendwie stagniert, als du zu den Mädels kamst, in eine reine Mädchenmannschaft?
Ich würde nicht sagen stagniert, aber ich denke, mir hätte es schon mehr gebracht, wenn ich vielleicht noch ein, zwei Jahre länger bei den Jungs hätte spielen dürfen. Weil ich kam dann eben in die Mädelsmannschaft und das Niveau dort war eben schlechter und natürlich passt man sich dann auch leider ein bisschen dem Spielverhalten dann an.
Wie ist es denn eigentlich außerhalb vom Platz? Gibt es da Unterschiede, wenn man jetzt mit Jungs nach dem Spiel oder nach dem Training zusammensitzt und mit einer Mädchenmannschaft oder diese heilige Kabine, wo dann auch die ganzen Gespräche stattfinden? Oder ist das ganz ähnlich?
Also ich war ja noch recht jung, also bis 12, wie gesagt, habe ich bei den Jungs gespielt und da gab es eigentlich keine Unterschiede. Da war auch das mit dem Duschen nach dem Spiel, also die Jungs, die haben auch meistens gar noch nicht geduscht, da war das eigentlich kein Problem und ich bin voll angenommen worden und man hat eigentlich keine großen Unterschiede gemacht. Es wäre dann natürlich problematischer geworden mit dem Alter, aber in der Kindheit waren da eigentlich keine Unterschiede zu spüren und ich war, wie gesagt, ein Mitglied, ein gleichwertiges Mitglied und da habe ich weder von den Jungs noch irgendwie von Außenstehenden irgendwelche Unterschiede zu spüren bekommen.
Ja, und dann ging es ja in deiner Karriere weiter. Kannst du mal kurz ein bisschen berichten, auch welche Erfolge du schon erzielen konntest?
Also ich bin einige Male abgestiegen. Nee. Wir sind mit der B-Jugend dann süddeutscher Meister geworden und danach war ich mit Jungingen eben in der zweiten Bundesliga. Das war leider nicht so erfolgreich, aber für meine Karriere an sich eben in der zweiten Bundesliga zu spielen, heißt eben schon was. Und dann einige Hallentitel,
Das heißt, vor jedem Abstieg stand ja erstmal eine Meisterschaft, denn man muss ja erstmal eine Liga höher kommen.
So ist es, ja.
Jetzt heute spielst du für den TSV Schwaben, das haben wir schon gesagt. Seit wann bist du da aktiv und warum ist deine Wahl jetzt gerade auf Augsburg gefallen?
Also ich spiele jetzt aktiv erst seit 2011 in Augsburg, einfach weil ich hier studiert habe und mir dann einen Verein gesucht habe. Und Schwaben ist der höchstklassigste Verein hier in Augsburg und ich wollte auf jeden Fall eine Herausforderung und hatte auch Freundinnen, die bei Schwaben gespielt haben und da hatte ich dann schon ein bisschen Kontakte und das Umfeld hat mir einfach auch ziemlich gut gefallen, da die Sportanlagen sind sehr gut und dann ist meine Wahl zu Schwaben gegangen.
Ja, und die spielen eben in der dritthöchsten Liga, der Regionalliga. Wie ist denn da das Niveau?
Also vor allem dieses Jahr ist es recht hoch. Das würde jetzt auf 12, also die Liga wurde auf 12 Mannschaften aufgestockt. Das waren bis jetzt nur 10. Unter anderem sind da die zweiten Mannschaften von Hoffenheim und Freiburg. Das Niveau, ja, das ist doch recht hoch. Wir spielen auch immer Vorbereitungsspiele gegen Zweitligateams und können da schon auch ziemlich gut mithalten, was einfach uns auch zeigt, dass das Niveau von der Regionalliga schon wirklich der Sprung in die zweite Liga dann ist und die Unterschiede zu den Zweitligateams sind dann gar nicht mehr so hoch.
Ja, und wir reden gleich weiter, Ursula. Vorher darfst du dir aber ein bisschen Musik wünschen, die du dir ausgesucht hast. Was hören wir denn jetzt?
Ja, wir hören die Sportfreunde Stiller mit einem Kompliment und damit möchte ich eben die allerbesten Mädels aus Augsburg grüßen.
Das machen wir und dann hören wir noch zwei weitere Titel und dann sind wir wieder da. Bis gleich.
Sprich mich an in dem Takt, der dieses Lied zu unserem Hit macht. Brich den Beat mit dem Gefühl, es wird so schön, weil du lachst. Mein Herz tanzt. Und jeder
Sportfreunde Stiller, ein Kompliment im Herrengedeck, gewünscht von meinem Gast Ursula Neidlinger, Spielerin in der dritten deutschen Liga beim TSV Schwaben Augsburg. Ja, Ursula, welche Titel haben wir denn vorher gehört? Denn du hast ja vorher auch noch zwei Titel ausgesucht.
Wir haben noch Mia, Tanz der Moleküle gehört, für den größten Mia-Fan, für G. Und Paul Kalkbrenner, Train, für meine beste Freundin, die Jenny.
Und danach, wie gesagt, die Sportfreunde für dich selbst. Wir waren stehen geblieben beim Thema Regionalliga und Niveau, das dort herrscht. Und jetzt hast du ja gesagt, das ist ganz ordentlich. Zumindest diese Saison ist es nochmal verbessert auch. Und ja, man kommt, glaube ich, nicht um die Frage rum, verdient man in der Regionalliga denn auch Geld?
Nein. Kurz beantwortet, man verdient kein Geld.
Bekommt man eine Aufwandsentschädigung in irgendeiner Form? Benzin, Kosten oder Monatskarte?
Zu den Auswärtsspielen bekommen wir Fahrtgeld, ja. Teilweise haben wir auch recht lange Anfahrten, wo wir dann in Hotels schlafen müssen. Das bekommen wir bezahlt, aber ansonsten ziemlich wenig bis nichts.
Jan, wie war das damals, als du in der zweiten Liga gespielt hast? Hast du da was bekommen?
Da habe ich auch nichts bekommen. Da habe ich bei Jungingen gespielt. Das ist eben auch ein recht kleiner Verein. Für den es ein recht großer Aufwand war, überhaupt in der zweiten Liga spielen zu können. Und da haben wir auch kein Geld verdient, nein.
Wie ist denn das jetzt, wenn man das vergleicht mit dem Männerfußball? Da verdienen die sich ja, naja, doch zumindest eine goldene Nase. Und selbst in der dritten Liga bekommen die ja noch ordentlich Geld und sind Vollprofis. Wird man da ein bisschen neidisch, wenn man sich das anschaut?
Ja, man wird auf jeden Fall neidisch, wenn man sich überlegt, dass man im Prinzip seinen Lebensunterhalt jetzt schon mit seinem Sport und seinem Hobby verdienen könnte. Nur muss man es einfach in Relation sehen. Die Zuschauermassen, die in der Regionalliga im Männerfußball schon da sind, die haben wir leider nicht. Wir sind auf Sponsoren angewiesen. Es ist wie in anderen Sportarten auch, im Hockey und so weiter, auch da verdienen die Männer sogar wenig. Das ist einfach im Männerfußball die Relation und die Gehälter, die sind einfach überdimensional, meiner Meinung nach.
Aber du selbst wärst natürlich nie abgeneigt, das anzunehmen.
Natürlich nicht, nein. Also wenn man für das, was einem Spaß macht und was einem für seine Leidenschaft, wenn man dafür Geld bekommt und dafür seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte, dann würde, glaube ich, niemand Nein sagen.
Aber das heißt im Umkehrschluss, dass du dein Geld ja irgendwie anders verdienen musst. Das heißt, du bist berufstätig oder so.
Im Moment noch nicht. Ich habe jetzt studiert und dieses Jahr mein Staatsexamen abgeschlossen. Ich habe Lehramt studiert und beginne dann ab Januar mit meinem Vorbereitungsdienst.
Okay, und beeinträchtigt das dann irgendwie deinen Trainingsfleiß oder deinen Sport an sich?
Überhaupt nicht. Also für mich war und ist Fußball immer ein Ausgleich. Ich brauchte es auch in Lernphasen. War für mich das Training einfach der Ausgleich und das Spiel, auf dem Platz zu stehen, sich bewegen, das habe ich gebraucht. Das war also niemals eine Beeinträchtigung, sondern eher eine Stütze und eine Hilfe einfach.
Jan, hast du eigentlich mal davon geträumt, dann Profispielerin zu werden? Also damit tatsächlich dein Leben zu finanzieren?
Also als ich in dem Alter war, in dem ich auch in Auswahlmannschaften gespielt habe, da hat man sich natürlich Gedanken drüber gemacht. Nur damals, das ist auch schon fast mehr als 10 Jahre her, da waren die Perspektiven als Profifußballerin noch schlechter als jetzt. Also wenn man sich Gedanken drüber gemacht hat, ob man Profifußballerin werden möchte, dann musste man sich auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass man auf jeden Fall was anderes nebenher machen muss, weil man damit nicht sein Geld verdienen kann. Und ich habe dann eigentlich recht schnell für mich entschlossen, dass ich meine Schwerpunkte einfach anders setze, dass ich einen Schulabschluss möchte, dass ich ein Studium möchte und einfach einen sicheren Beruf wählen möchte. Also der Gedanke war da, aber der Aufwand und die Entschädigung, das steht einfach in keiner Proportion und dann habe ich mich schnell dagegen entschlossen eigentlich.
Wenn man jetzt heute Profispielerin wird, wo würde man denn am besten hingehen? Also es waren ja sonst immer die USA, das gelobte Land, wo es viel Geld gab. Ich weiß nicht, in Schweden verdient man, glaube ich, ganz gut. In Deutschland weiß ich nicht so genau. Was würde dich denn am ehesten reizen, wenn du jetzt eine Wahl hättest?
Ja, also Schweden wäre es, oder Skandinavien allgemein, ist natürlich eine gute Wahl, wenn es darum geht, dann auch wirklich Geld damit zu verdienen. In Deutschland wird es besser, aber es ist nach wie vor so, dass auch die Profifußballerinnen nebenher tätig, berufstätig sind, weil sie ihren Lebensunterhalt so nicht bewältigen können.
Und wenn du jetzt dann auch berufstätig bist bald, welche sportlichen Ziele hast du dir noch gesetzt?
Also, naja, ich bin jetzt schon 26 und quasi vor dem Beginn der Berufslaufbahn, und da rücken natürlich irgendwelche sportlichen Ziele eher in den Hintergrund. Ich möchte einfach am liebsten, solange es geht, einfach Fußball spielen und auch erfolgreich Fußball spielen und vor allem mein Team, solange es geht, auch in der Regionalliga halten.
Jetzt haben wir vorhin den Unterschied angesprochen im Verdienst von Frauenfußball und Männerfußball. Wie ist es denn in der Organisation des Fußballs, auch gerade im Frauenfußball? Ist es nach wie vor extrem von Männern dominiert oder finden da Frauen langsam oder vielleicht sogar schnell inzwischen auch Einzug?
Nee, also es ist nach wie vor eine Männerdomäne. Allein wenn man sich mal den DFB-Vorstand anschaut, da findet man keine einzige Frau. Und auch in der Sportschau werden keine Frauenspiele gezeigt. Und bei den bei allen Bundesligamannschaften, Frauenbundesligamannschaften, sind im Trainerstab ausschließlich Männer. Also das ist nach wie vor so, dass da die Männer dominieren.
Ja, wie findest du das persönlich? Und hast du eine Idee, ob man das ändern könnte?
Es ist natürlich schwierig, weil die Frauenbundesliga, die gibt es erst seit 1990 und seitdem ist einfach noch zu wenig Zeit vergangen, um die grundlegenden Strukturen irgendwie zu verändern. Wie man es verändern könnte, naja, erstmal Frauen in den Vorstand zum Beispiel holen. Das Problem mit den Trainern, ich habe persönlich auch noch kein einziges Mal in meinen 10, 20 Jahren Fußballkarriere unter einer Frau trainiert. Also ich hatte auch immer Männer. Man ist dran gewöhnt irgendwie, und wie man das ändern könnte, ja, mehr Frauen dazu animieren, auch in die Organisation überzugehen.
Ja, es ist bei Bundesliga-Vereinen teilweise ja so, dass die hinter den Kulissen zumindest Frauen engagiert haben, zum Beispiel im medizinischen Bereich oder natürlich viel auch in der Verwaltung oder im Marketing. Ist das jetzt beim TSV Schwaben in der Regionalliga auch so oder bist du tatsächlich komplett unter der Organisation von Männern?
Nein, also unsere Abteilungsleiterin ist eine Frau, unsere Co-Trainerin ist eine Frau und wir haben auch eine Masseurin. Also bei uns ist das Verhältnis eigentlich ausgeglichen.
Aber das heißt, die Strukturen sind fast 1:1 übernommen, außer jetzt der Co-Trainerin.
Also, ja.
Okay. Geht so eine Co-Trainerin eigentlich anders mit einer Spielerin um als ein männlicher Trainer?
Ja, also sie geht definitiv anders auf einen ein. Vor allem sie hat, bis jetzt Co-Trainerin geworden ist, auch bei uns aktiv Fußball gespielt. Sie kennt uns einfach. Und ja, für Männer ist es natürlich teilweise schwierig, mit Frauen umzugehen, weil sie einfach auch anders ticken. Das ist ganz klar. Also sie machen einen guten Job, wenn sie Frauen im Griff haben. So viel steht fest. Weil man oft nicht leicht ist als Frau und vielleicht auch anders behandelt werden möchte, individueller. Und das ist deswegen ganz wichtig, dass wir auch eine Frau haben, mit der man dann auch vielleicht andere Probleme außerhalb vom Fußballerischen besprechen kann, die dann auch darauf eingeht und das berücksichtigt.
War das jetzt bei allen deinen Vereinen bisher so oder ist das das erste Mal, dass du die Möglichkeit hast, da auch mit einer Frau dann zu sprechen oder auch sportliche Dinge auszutauschen?
Nee, das ist das erste Mal. Aber es ist nie so, dass man keine Ansprechperson hat. Also man hat immer Spielführer oder Mannschaftsräte. Also es ist nie so, dass man irgendwie alleingelassen in der Männerwelt ist sozusagen. Also wenn man irgendwie Redebedarf hat dann und nicht unbedingt mit seinem Trainer reden möchte, dann hat man immer die Möglichkeit.
Jetzt ist so in der ersten Bundesliga, da muss jede Männermannschaft, die da spielen will in Deutschland, eine Frauenmannschaft haben. Und da hat neulich der HSV einen Beitrag dazu geleistet, um meiner Meinung nach die Position des Frauenfußballs doch wieder zu schwächen. Denn es ist so, wer keine Frauenmannschaft meldet, der muss Strafe an DFB zahlen. Und der HSV hat seine Mannschaft einfach kurz vor Beginn der Saison jetzt aus der Bundesliga sogar zurückgezogen, hat sie einfach aufgelöst und gesagt, die Frauenmannschaft wäre ihm zu teuer. Was hält man denn jetzt davon als Frau?
Ja, das spiegelt natürlich ganz gerade den Stellenwert wieder, den der Frauenfußball einnimmt, nämlich eigentlich gar keinen. Und wenn irgendwo gespart werden muss, dann bei den Frauen, die sowieso schon überhaupt nichts bekommen. Es ist natürlich traurig, vor allem wenn man dann sieht, dass die Profifußballer einfach mit einem Monatsgehalt diese Frauenmannschaft hätten aufrechterhalten können. Das ist natürlich sehr traurig, vor allem weil man als Frau als Profifußballerin, wie die Hamburgerin ja waren, sehr viel Zeit investiert für seinen Sport und dann einfach aufgelöst wird und dann auf der Straße steht sozusagen. Das ist natürlich sehr traurig.
Ja, und ich habe gelesen, ich meine, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber es wurde gemunkelt, es hätte sich lediglich um 100.000 Euro gehandelt, die der HSV hätte noch investieren müssen. Und das sollte man doch eigentlich auch meinen, das verdient doch der Van der Vaart als Neuzugang wahrscheinlich in der Woche oder so.
Ja, so ist es. Also es ist wirklich traurig und wenn man es, wie gesagt, im Verhältnis zu den Profifußballgehältern sieht, dann denkt man sich schon, okay, gebt uns halt mal einen Monat das Geld, beziehungsweise also ihr sterbt nicht davon und würdet damit vielen Frauen und vor allem den ganzen Vereinen einfach eine große Hilfe leisten.
Ja, eine Hilfe leisten wollte auch die Frauen-WM letztes Jahr in Deutschland. Und über die und die Auswirkungen der WM, da sprechen wir gleich. Vorher aber nochmal Musik. Und du hast ja ausgesucht, jetzt muss ich auf meiner Liste schauen, Fiverr MC und das Phantomorchester mit Die Stadt gehört wieder mir. Me and My Drummer, You're a Runner und Alex Clare mit Too Close. Was verbindet dich denn mit den drei Titeln?
Ich habe Me and My Drummer und Fiverr MC in Augsburg gesehen auf dem Festival und einfach tolle Musik. Und Alex Clare verbinde ich eigentlich auch mit meiner Zeit hier in Augsburg.
Ja, dann für deine Zeit in Augsburg, deine Wünsche, los geht's.
Is mine.
Immer noch das Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik und auch ich befinde mich auf meinem Weg in den dritten Interviewblock mit Ursula Neidlinger vom TSV Schwaben Augsburg. Ja, Ursula, die Auswirkungen der Frauenfußball-WM 2011 in Deutschland. Vorher wurde gesagt, das wird die Gesellschaft oder den Fußball zumindest in Deutschland, was die Frauen angeht, verändern. Ist es so gekommen oder doch nicht?
Also wenn man sich die Mitgliederzahlen anschaut, dann ist tatsächlich ein Zuwachs passiert. Um 2% sind die Mitgliederzahlen im Frauenfußball gestiegen. Das Interesse, das während der WM aufkam, ist aber recht schnell eigentlich wieder abgeflacht. Ich war schon sehr positiv überrascht davon, wie gefüllt die Stadien während der WM waren und die Spieler wirklich größtenteils sehenswert waren. Was die Akzeptanz angeht, naja, es hat sich schon die letzten Jahre geändert während der WM. Das hat natürlich auch nochmal einen positiven Aufschwung gegeben. Aber leider wird es natürlich nach wie vor allem von Männern belächelt.
Ja, und dabei war das Zuschauerinteresse während der Frauen-WM ja doch groß, auch vor den Bildschirmen. Und wieso kommen jetzt die Leute nicht mehr ins Stadion? Und wieso sitzen komischerweise, also so ist zumindest mein Gefühl, auch bei der Heim-WM der Frauen Männer vom Fernsehen? Und sobald die WM aus ist, belächeln sie diese Sportart wieder?
Ja, ich muss persönlich sagen, dass ich mir auch lieber Männerfußball anschaue, weil einfach der Frauenfußball oft den Eindruck vermittelt, langsamer zu sein als der Männerfußball. Es ist als Belustigung, langweiliger Frauenfußball anzuschauen, weil es einfach nicht so viel Action hat wie Männerfußball.
Und das heißt, das Zuschauerinteresse bei der WM hat deswegen so geboomt, einfach weil die WM in Deutschland war, oder woran liegt das?
Weil die WM in Deutschland war zum einen und weil eben seit der WM 2006 die Public Viewings und dieses gemeinsame Fußballschauen einfach so beliebt geworden sind, dass einem das mehr oder weniger egal ist, was man jetzt anschaut, Hauptsache man schaut es zusammen an.
Das ist ja dann wieder ein ähnlicher Effekt wie beim Männerfußball. Da schauen ja dann auch alle Frauen mit und sobald die WM vorbei ist oder die EM und die Bundesliga läuft, wollen sie nichts mehr davon wissen.
Ja, das stimmt.
Jetzt ist so, du hast gerade gesagt, Frauenfußball guckst du selbst nicht ganz so gern an wie Männerfußball. Könnte man dem Spiel irgendwelche Veränderungen geben, damit sich das interessanter gestaltet aus deiner Sicht dann?
Ja, ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, dass der Frauenfußball oft den Eindruck vermittelt, einfach langsamer zu sein. Was daran liegt, dass wir einfach in unserer Physis den Männern unterlegen sind. Meiner Meinung nach könnte man das ganz gut ändern, wenn man einfach das Spielfeld etwas kleiner machen würde. Weil dadurch könnten wir dann auch zeigen, dass wir technisch genau auf dem gleichen Niveau sind und einfach nur nicht ganz so schnell sind wie die Männer.
Jetzt warst du ja bei der WM letztes Jahr auch vor Ort, auch bei Live-Spielen. Wenn ich es richtig weiß, warst du ja auch beim Finale.
Genau, ja.
Und wie war das Niveau da? Wie würdest du es beschreiben, auch verglichen mit den Turnieren vorher?
Das Niveau ist auf jeden Fall besser geworden, auf jeden Fall. Das hat man gemerkt, auch gerade im taktischen Bereich und auch, also wie gesagt, technisch stehen wir den Männern in nichts nach. Der einzige Unterschied ist das Körperliche und das können wir niemals aufholen, weil Männer da ganz andere Voraussetzungen haben. Und gerade bei dem Finale, das war doch schon wirklich sehr gut und sehr sehenswert, was die Mädels da geleistet haben.
Da hat sich ja eigentlich der DFB auch versprochen, dass das dann haften bleibt. Hat der DFB da irgendwas falsch gemacht, um dieses Interesse und dieses Niveau nicht zu halten? Denn das ist ja alles so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ich meine, man liest jetzt und hört über Frauenfußball genauso viel wie vor der WM. Da hat sich ja eigentlich nichts geändert.
Ja, das stimmt. Also ich habe vorher schon mal angesprochen, dass in der Sportschau kein einziges Spiel von der Frauenbundesliga gezeigt wird. Stattdessen Zweit- und Drittligaspiele von den Männern. Man hat als Fernsehzuschauer vor allem fast nicht die Chance, überhaupt Frauenfußball anzuschauen. Also es wird einfach zu wenig gemacht, dass man überhaupt, also man bekommt überhaupt nicht mit, dass es überhaupt auch eine Frauenbundesliga gibt und dass die Frauen auch spielen. Das ist natürlich ein Versäumnis. Wenn man sich nicht wirklich dafür interessiert und dahinter klemmt und im Internet nachschaut und Spiele dort anschaut, dann hat man als Normalbürger fast gar nicht die Möglichkeit, irgendwie an Frauenfußball zu kommen.
Das heißt, am ehesten würde es über einen großen TV oder über einen TV-Vertrag laufen, sodass zum einen Geld eingenommen wird und zum anderen natürlich die Verbreitung steigt.
Das wäre natürlich ein Anfang, wobei da natürlich das Geld ein großer Faktor ist, das natürlich nicht vorhanden ist und wie man bei dem HSV-Beispiel sieht, einfach bei den Frauen als erstes gespart wird. Das wäre natürlich eventuell ein Risiko für das Fernsehen, Frauenfußball mit reinzunehmen und das ist man vielleicht noch nicht bereit einzugehen.
Können denn die Vereine auch was tun oder ganz konkret, kann dein Verein diesbezüglich irgendwas verbessern? Also um die Akzeptanz oder die, ja, die gesellschaftliche Wahrnehmung des Frauenfußballs zu steigern?
Also wir in unserem Verein, wir arbeiten schon recht viel mit der Männermannschaft auch zusammen. Da werden wir auch akzeptiert, aber nach außen hin ist es ziemlich schwer, da irgendwie mehr Akzeptanz zu schaffen. Also das ist einfach, man muss froh sein, dass man überlebt in der Regionalliga oder auch in der zweiten Liga, dass man die finanziellen Mittel hat, um überhaupt in der Liga spielen zu können. Und dann noch groß irgendwie Publicity zu machen, ist wirklich schwierig.
Stellst du fest, dass sich die Akzeptanz jetzt für dich persönlich, ich meine, du kriegst es ja immer hautnah mit, nach der WM geändert hat? Oder ist das unverändert?
Die Akzeptanz, die hat sich schon in den vergangenen Jahren eigentlich stetig gebessert, das stimmt schon. Wie gesagt, es wird noch oft belächelt, aber es ist auf jeden Fall nichts Besonderes mehr, wenn Frauen Fußball spielen. Und langsam kommt es auch bei den Männern an, dass Frauen auch wirklich gut Fußball spielen können.
Und was begegnet man dann solchen Machos, die immer noch behaupten, dass eben Frauen Profimannschaften in der Vorbereitung, zum Beispiel gegen die B-Jugend von ja, irgendeinem Verein, also gegen die männliche B-Jugend verlieren?
Naja, solche Menschen glänzen jetzt nicht gerade mit einem besonders großen Hintergrundwissen. Es, bei diesen Fällen ist einfach, wie vorher auch schon gesagt, die Physis der große Unterschied. Auch wir spielen teilweise Vorbereitungsspiele gegen Jugendmannschaften und sind da unterlegen, aber auf keinen Fall im technischen Bereich, sondern einfach im körperlichen Bereich. Sind technisch und taktisch wirklich sehr gut drauf, aber die Jungs, ihr Vorteil ist einfach, sie rennen an uns vorbei. Sie legen sich den Ball vor und rennen an uns vorbei und da können wir dann nichts dagegen tun, weil sie einfach durch ihre körperlichen Voraussetzungen in der Hinsicht, nur in der Hinsicht besser sind als wir.
Dann könnte ja der DFB da zumindest mal ansetzen und diese Vorurteile ausräumen, dann hätte er ja auch schon mal was geleistet.
Das könnte er, nur bräuchte man dazu natürlich die passenden Leute im DFB-Vorstand, in den Führungspositionen, um da überhaupt, dass da überhaupt der Wille entsteht, irgendwas zu ändern. Es kommt schon teilweise noch so rüber, als ob man zufrieden ist, so wie es ist, mit den alten Strukturen, mit den alten Organisationsmethoden, und da mehr zu machen, scheint doch nicht erwünscht zu sein.
Jan, da schließt sich der Kreis so ein wenig zu dem, was wir vorhin gesagt haben, als du auch gesagt hast, das müssten eigentlich Frauen dann auch im Vorstand sitzen. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, welche Zukunftspläne hast du noch? Möchtest du dem Frauenfußball erhalten bleiben oder vielleicht sogar eine Vorstandskarriere beim DFB anstreben?
Das ist ziemlich schwierig. Das ist auch ein Grund dafür, warum wenig Frauen im Trainerstab einfach sitzen, weil bei Männern ist es so, nach ihrer aktiven Karriere, ob die jetzt erfolgreich war oder nicht, nach ihrer aktiven Fußballkarriere, möchten die natürlich auch im fußballerischen Bereich bleiben. Das möchten Frauen auch, nur meistens oder in vielen Fällen kommt dann einfach die Familienplanung dazwischen und dann fehlt natürlich die Zeit. Ich kann mir ein Leben ohne Fußball nicht vorstellen. Ich möchte, solange es geht, selber aktiv sein und dann auch später kann ich mir gut vorstellen, auch als Trainerin zu arbeiten oder im Organisationsbereich. Ist auf jeden Fall vorstellbar und muss ich nur schauen, wie ich das dann eben mit meinem Beruf und mit den Zukunftsplänen so auf die Reihe bekomme.
Hast du eigentlich jemals von einem Einsatz irgendwie in der Nationalmannschaft geträumt? Denn du hast ja doch Auswahlmannschaften durchlaufen, dann zweite Bundesliga und ja, da wachsen doch auch Träume, oder?
Ja, natürlich. Ich hatte vor allem damals, als ich in der Auswahl noch gespielt habe, schon die Ambitionen, die Nationalmannschaft zu gehen, aber realistisch gesehen war ich dafür einfach dann auch nicht gut genug und für mich war es dann einfach auch so, dass ich meine Schwerpunkte anders gesetzt habe und dann einfach vielleicht zu wenig Ehrgeiz hatte, um wirklich aufzusteigen.
Ja, und jetzt möchte ich noch eins wissen, denn ich habe mir natürlich die Homepage des TSV Schwaben angeschaut und da hast du als dein Lebensmotto angegeben, nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Wie erwachsen muss man denn im Spitzenfußball tatsächlich sein und wie viel Kind muss man sich bewahren?
Also, wenn erwachsen sein heißt, unglaublich diszipliniert und ehrgeizig zu sein und bereit zu sein, fast sein komplettes Privatleben für den Sport zu opfern, dann muss man wirklich als Spitzenfußballerin auch sehr erwachsen sein. Für mich bedeutet einfach Kind sein, dass ich den Spaß am Spielen nicht verliere. Weil wir Frauen spielen einfach nicht Fußball, weil wir damit Geld verdienen können, sondern weil es unser Hobby und unsere Leidenschaft ist. Und da muss man natürlich das Kind in sich bewahren und das ist auch wichtig. Ich bin natürlich auch sehr ehrgeizig und will auch immer gewinnen und deswegen gehe ich auch ins Training und arbeite an mir. Aber in erster Linie ist Fußball für mich ein Ausgleich und wenn ich eben höre von Freundinnen, die in der ersten Liga spielen und jeden Tag Training haben und noch eine Arbeit nebenher und dann bleibt einfach so viel auf der Strecke und das wäre es mir dann für die Entschädigung, die dann am Ende rauskommt, das wäre es mir nicht wert.
Ja, Ursula, wir sind leider am Ende. Es war ein sehr interessantes Gespräch mit tollen Einblicken und ich wünsche dir, dass du dir diese Balance erhalten kannst und dann durch den Fußball zufriedener wirst oder zufrieden bleibst. Zum Abschluss darfst du dir nochmal zwei Lieder wünschen. Was hören wir denn jetzt noch?
Wir hören auch Marco Petralia mit Shake It und Tegan and Sarah, I Won't Be Left. Und das ist noch für meine Nichten, weil das sind auch zwei Zwillinge, so wie Tegan and Sarah.
Ja, dann Dankeschön. Spielen wir gleich. Und liebe Grüße nach Augsburg.
Danke.
Das war das Herrengedeck am Sonntagabend, dem 9. September. Redaktion, Mikrofon und Musik Andreas Kulik. Die nächste Ausgabe dann wieder in 14 Tagen zur gewohnten Sendezeit. Bis dahin alles weitere unter freefm.de/herrengedeck oder im Blog unter herrengedeck.blogspot.de. Für heute verabschiede ich mich eben mit Tegan and Sarah und dann Marco Petralia. Macht's gut, bis dahin, Adi.
Gestalten bis Tag für Tag dieselben Wege gegangen.